Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zur 39. Folge von Krebs, was nun? Neben mir darf ich André begrüßen.
Moin.
Und uns zugestaltet ist Dr. Lisa Steinhilper. Lisa ist Leitung des Universitären Brustzentrums in Hamburg. Hallo Lisa.
Hallo ihr zwei.
Lisa, wir kennen uns schon, aber die Zuhörer kenne ich noch nicht. Vielleicht könntest du dich mal eben vorstellen, damit wir alle wissen, was für eine Funktion du hast und wer du eigentlich bist.
Ja, das mache ich total gerne. Ich bin Lisa Steinhilper und bin Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und habe den Schwerpunkt für gynäkologische Onkologie. Und innerhalb der gynäkologischen Onkologie ist dann wiederum Brustkrebs mein Schwerpunkt und da bin ich Senior-Mama-Operateurin, das heißt, dann ist man Spezialist für Brustoperationen und ich leite das Universitäre Brustzentrum in Hamburg, das ist am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf verortet.
Ja, genau, UKE. Ich war tatsächlich wirklich beeindruckt, dass du nicht nur Onkologin bist, sondern auch selbst operierst. Also da habe ich letztes Mal auch gedacht, oh, das wusste ich noch nicht von dir. Also wir haben die Empfehlung ja bekommen von einem befreundeten Arzt bei euch im UKE. Der hat gesagt, wenn du was wissen willst, dann frag Lisa. Aber das jetzt praktisch, ja, auch noch, dass du das auch noch selbst operierst, das habe ich natürlich nicht gewusst.
Das ist das Schöne an unserer Fachrichtung, dass wir ganz viel selber machen. Also das bedeutet, wir machen Diagnostik, diagnostizieren Erkrankungen und besprechen das mit den Patientinnen, Patienten und wir operieren und wir machen aber auch die Chemotherapien, also die Systemtherapie. Und das ist wirklich sehr schön und unterscheidet sich auch von den anderen Fachrichtungen. Nicht von allen, aber es ist schon was eben in der Gynäkologie besonders ist, dass wir eben diese gesamte Behandlung von Anfang bis zum Ende eben auch komplett versorgen und mit betreuen.
Ja.
Und dazu gehört auch die Operation.
Ja, wollte ich sagen, genau die richtige Person für den Oktober,
genau,
Brustkrebsmonat.
Und da bringe ich direkt mal ein paar Fakten. Der Brustkrebs ist der häufigste Krebs bei einer Frau. 70.000 Fälle sind es tatsächlich pro Jahr, die erkannt werden. Das ist ungefähr jede achte Frau, die halt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkrankt. Auch Männer können tatsächlich Brustkrebs bekommen. Geringeres Risiko, aber trotzdem ist tatsächlich der Fakt da, dass auch Männer Brustkrebs bekommen können. Die Heilungschancen sind relativ gut, so habe ich gelesen. Vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein. Das ist natürlich auch abhängig vom Stadium und wann es erkannt wird. Und da kommt schon das Stichwort Früherkennung. Wie wichtig ist die Vorsorge und die Prävention für Brustkrebs? Vielleicht tauchen wir da direkt mal ein.
Ja, du hast schon ganz viele Fakten zur Brustkrebserkrankung genannt und Früherkennung spielt bei Brustkrebs eine entscheidende Rolle. Und da können wir uns ja einmal angucken, wie die Brustkrebsfrüherkennung in Deutschland so organisiert und strukturiert ist. Und das bedeutet erstmal, dass Frauen ab dem 30. Lebensjahr im Allgemeinen eine regelmäßige Tastuntersuchung bei ihrer Gynäkologin bekommen. Regelmäßig heißt einmal im Jahr und das ist eben eine klinische Untersuchungen der Brust und dazu gehören auch immer die Lymphabflusswege. Ab dem 50. Lebensjahr gehen Frauen ins Mammographie-Screening über. Das bedeutet, dass alle 2 Jahre eine Mammographie von beiden Brüsten gemacht wird. Die Frauen werden eingeladen. Es ist eben ein organisiertes Screening. Das heißt, man bekommt einen Brief nach Hause und wird dann für diese Untersuchung eingeladen. Das Screening ging bis Ende letzten Jahres noch bis zum 70. Lebensjahr und ist in diesem Jahr ausgeweitet worden auf bis zu 75 Jahre. Das heißt, das ist neu in diesem Jahr. Möglicherweise wird das Screening auch noch nach unten erweitert, dass das auch perspektivisch mit 45 Jahren beginnt, aber das ist aktuell noch nicht der Fall und da spielt auch der Strahlenschutz in Deutschland eine große Rolle. Das ist die reguläre Vorsorge, die vorgesehen ist und die ändert sich aber, wenn es jetzt in der Familie Angehörige gibt, die auch an Brustkrebs erkrankt sind oder wenn bestimmte Genveränderungen vorliegen. Aber da können wir vielleicht noch ein bisschen später
genau darauf eingehen.
Muss das nochmal angucken.
Ja, von meinem Gefühl her, wenn ich jetzt so auf unsere Vorsorgeuntersuchung achte, so ein bisschen jetzt auf die 40 zugehen, du schon ein bisschen drüber. da ist ja im Grunde genommen durch den Besuch bei einer Gynäkologin, das bei den Frauen schon ein bisschen früher irgendwie implementiert, sage ich jetzt einfach mal, dass man sich da so ein bisschen dran gewöhnt, sich die Brüste abtastet und dann ist der Schritt bis 50, fand ich tatsächlich gerade überraschend spät irgendwie. Also so kam mir das vor, weil wenn man mit 30 anfängt, dann doch irgendwie bis 50, ja, kam mir einfach so vor. Und ja, wir steigen ja sowieso relativ spät ein.
Ich finde dieser Game Changer ist, glaube ich, diese Einladung. Also ich muss ja tatsächlich, wir haben eben schon gesagt, familiäre Krebskrankheiten. Ich bin ja BRCA2 Keimbahn-Mutant oder eine Mutation. Und das muss ich ja alles selbst organisieren jedes Jahr. Dass man dann eine Einladung bekommt, das finde ich richtig cool. Also das gibt es ja so in der Männerwelt, selbst bei Prostatakrebs oder Prostatavorsorge ja gar nicht, ne?
Also ja, genau, das ist dann eben, man nennt das ein organisiertes Screening und das ist schon eine Besonderheit und trotzdem könnten die Teilnahmequoten noch höher sein. Das kann man unbedingt sagen und die Teilnahme kann auch unbedingt befürwortet werden, denn wir sehen, und da gibt es sehr gute Auswertungen dazu, dass die Frauen, die am Screening teilnehmen, deutlich früher diagnostiziert werden. Das heißt, man findet kleinere Tumorstadien und weniger Lymphknoten befallen. Und da hattest du, Andrea, vorhin auch schon gesagt, wie ist die Prognose? Die ist eigentlich gut, sehr gut. Brustkrebs ist prinzipiell eine heilbare Erkrankung, wenn sie eben frühzeitig entdeckt wird. Und deshalb ist Vorsorge-Screening und die Teilnahme und die Erkennung der Erkrankung im Frühstadium eben besonders absolut wichtig.
Vielleicht, du hast ja gesagt, wir wollen später einsteigen und vielleicht können wir ja, wenn wir die Prävention gerade machen, doch einsteigen bei BRCA. Ist da ein Unterschied? Also wenn man irgendwas feststellt, du sagst ja mehrere SNPs oder auch so eine Keimbahnmutation, verändert sich dann auch die gesetzliche Vorsorge? Also verändert sich dann der Rhythmus oder das Einstiegsalter oder die Art? Also
wir hatten ja gerade gesagt, die Vorsorge, die ich genannt habe, die gilt für Frauen, wo es keine familiäre Vorbelastung gibt, wo niemand in der Familie erkrankt ist, die fallen in diese reguläre Vorsorge. Und das ändert sich aber schon, sobald ein Familienmitglied an Brustkrebs erkrankt ist, und zwar ein erstgradiges Familienmitglied. Also wenn die Mutter an Brustkrebs erkrankt ist, beginnt diese Früherkennung nicht mit dem 50. Lebensjahr, sondern dann bereits mit dem 40. Lebensjahr.
Okay.
Dann werden die Mammografien nach vorne gezogen. Oder wenn die Schwester erkrankt ist. Das ist etwas, was die gesetzliche Krankenkasse so vorsieht. Und dann, und das ist das, was du meinst, gibt es noch die intensivierte Früherkennung. Und hier läuft es nicht direkt über die Krankenkasse. Da gibt es gesonderte Verträge, die mit den Krankenkassen und dem Konsortium für familiären Brust- und Eierstockkrebs geschlossen sind. Und über diese Verträge kann Personen mit Vorliegen einer Keimbahnmutation eine intensivierte Früherkennung angeboten werden. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel diese Untersuchung eben nicht durch die niedergelassenen Frauenärzte oder Hausärzte in die Wege geleitet werden und die Patientinnen Überweisungen mitbringen müssen, sondern es gibt eine Direktabrechnung mit den Kassen aufgrund eben dieser Verträge. Und das wird im Vorfeld auch geprüft, immer mit der entsprechenden Kasse, aber eigentlich sind alle Kassen dort inzwischen auch angebunden. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie kommt man denn an diese intensivierte Früherkennung und wer braucht sie eigentlich überhaupt und wie landet man dort? Und dafür gibt es eben das Konsortium für familiären Brust- und Eierstockkrebs. Das sind aktuell 23 universitäre Zentren, die sich zusammengeschlossen haben und die Familien mit Krebserkrankungen, an denen Brust- oder Eierstockkrebs gehäuft auftreten, beraten. Und die haben Kriterien festgelegt, welche Personen getestet werden können. Und die kann man online finden. Und die sollten aber eigentlich auch alle niedergelassenen Frauenärzte und am besten auch Hausärzte wissen. Denn wenn man einen Patienten, eine Patientin sieht, dann gehört ja die Familienanamnese immer dazu. Und dann sollte er fragen, welche Erkrankungen in der Familie bereits aufgetreten sind. Und wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, das sind zum Beispiel 3 betroffene Frauen, die in der Familie an Brustkrebs erkrankt sind, oder wenn 2 Frauen erkranken, die unter dem 51. Lebensjahr erkranken, oder wenn eine Erkrankung beidseitig auftritt, oder wenn eine Person dabei ist, die sehr früh erkrankt ist und sehr früh ist damit zum Beispiel gemeint, unter dem 36. oder vor dem 36. Lebensjahr an Brustkrebs erkrankt sind. Dann sind diese Kriterien erfüllt und man kann sich dort vorstellen zur Beratung und eben gegebenenfalls auch Testung. Dann gibt es auch Kriterien, die mit der Erkrankung direkt zu tun haben. Zum Beispiel, wenn eine Brustkrebserkrankung vorliegt, die eine bestimmte Tumorbiologie hat. Und das sind die triple-negativen Brustkrebserkrankungen. Auch die berechtigen für so eine genetische Beratung und Testung. Jedenfalls, wenn sie vor dem 60. Lebensjahr aufgetreten sind für die Personen, die im GKV-Bereich sind. Okay. Und ein anderes Kriterium ist zum Beispiel, wenn ein Mann erkrankt. Also jeder einzelne Mann, der an Brustkrebs erkrankt ist, kann sich dort für so eine genetische Beratung und Testung vorstellen.
Und das wirkt sich dann auch auf die Familie aus, irgendwie in einer gewissen Weise, oder tatsächlich erstmal für die betroffene Person?
Sowohl als auch. Und deshalb geht dieser Testung, wenn sie dann durchgeführt wird, eben immer eine Beratung voraus. Und die ist im Konsortium so organisiert, dass das eine interdisziplinäre Beratung ist. Das heißt, da sitzt immer ein Gynäkologe, eine Gynäkologin und ein Humangenetiker, Humangenetikerin, weil sich aus beiden Bereichen eben Fragestellungen ergeben. Und Personen, insbesondere wenn sie gesund sind und kommen und sich testen lassen wollen auf so eine genetische Veränderung, eben beraten werden müssen, welche Konsequenzen das für sie selbst hat, mit welchen Fragestellungen sie sich hinterher auseinandersetzen müssen, welche Optionen der Vorsorge sie dann haben und aber auch welche Konsequenzen das für die restliche Familie hat. Denn das, was da getestet wird, sind Veränderungen, die weiter vererbt werden können oder die häufig vererbt wurden. Und das heißt, so eine Testung für einen selbst bedeutet auch immer, irgendwie diese Thematik mit in die Familie hineinzutragen. Und deshalb ist so eine Beratung im Vorfeld unbedingt ganz wichtig. Und Personen, die sich vorstellen, sollen auch unbedingt sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, ob sie so eine Testung machen wollen. Und können sich auch mehrmals beraten lassen. Und
Das ist ja dann, ich glaube, wir haben jetzt über Vorsorgeuntersuchungen gesprochen. Aber wenn man so einen familiären Hintergrund hat, so wie bei mir, dann kommt auf die Frauen noch eine ganz andere Entscheidung auf die Frauen hinzu. Oder sie müssen sich der Entscheidung stellen. Also erstmal muss man sich der Entscheidung stellen, will ich überhaupt diese Untersuchung machen?
Genau.
Also möchte ich mein Blut abgeben und man schaut, ob das jetzt zum Beispiel BRCA als Keimermutation vorliegt. Gibt es 50-50 weiter? Die eine Tochter kann es haben, die andere nicht. Und wenn man sich dafür entschieden hat und man weiß, man hat es, dann hat man die nächste Entscheidung vor sich, wenn man dann bei dir zur Beratung kommt, ob man sich Eierstöcke und auch Brustgewebe entfernen lässt. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen, aus deiner fachlichen Sicht ein bisschen aufklären? Ich habe es jetzt ja ein bisschen grob umsteckt, was da so passiert, aber du weißt das viel, viel besser.
Genau, das hatte ich ja gerade auch schon angedeutet, dass eben in dieser Beratung diese Konsequenzen, das, was die Person hinterher dann zu entscheiden hat, eben auch schon im Vorfeld angesprochen werden muss, dass, wenn so ein Ergebnis dabei rauskommt, man sich mit weiteren Fragestellungen, zum Beispiel prophylaktischer Operationen, konfrontiert sieht. Und für alle Genveränderungen, die man im Rahmen des Konsortiums testet, besteht hinterher die Möglichkeit, in die intensivierte Früherkennung aufgenommen zu werden. Sonst würde man diese Untersuchung auch nicht anbieten, wenn man dann hinterher nichts anbieten könnte, was die Situation verbessern könnte. Mhm. Insofern haben alle, bei denen eine Genveränderung dann entsprechend festgestellt wird, die Möglichkeit, an der intensivierten Früherkennung teilzunehmen. Und das bedeutet, im Vergleich zu dem, was wir vorher besprochen haben, mit den regelmäßigen Mammografien, regelmäßige MRT-Untersuchungen. Und diese beginnen deutlich früher, zum Beispiel bei einer BRCA2 oder 1-Mutation ab dem 25. Lebensjahr.
Das ist natürlich wesentlich früher.
Viel früher, denn die Personen erkranken ja viel früher und da reicht dann das Alter mit 50 nicht. Und so gibt es eben so eine Risikoabstufung, wenn es in der Familie niemanden gibt, wenn es erstgradig Angehörige gibt, aber keine genetische Veränderung und dann für die Personen, die eine genetische Veränderung tragen, im den deutlich früheren Beginn und dann mit einer letztendlich schonenderen Methode, nämlich dem MRT. Das heißt, da hat man keine Strahlenbelastung, ergänzt um eine Sonografie. Die Sonografie findet zweimal jährlich statt, das MRT einmal jährlich. Und ab dem 40. Lebensjahr würden dann noch Mammografien hinzukommen.
zeigt natürlich auch, dass wenn man von so einer genetischen Variante betroffen ist, die Vorsorge, die kommt nicht von ungefähr, sondern die Statistiken, die dann dahinter stecken, dass man im Laufe seines Lebens an einer Krebsvariante erkrankt, die sind zweistellig, im hohen zweistelligen Prozentbereich, wenn ich es richtig gelesen habe. Und das, ja, also das ist schon unwahrscheinlich, nicht daran zu erkranken, will ich jetzt fast mal so sagen, bis zum 70. Lebensjahr. Das ist schon Wahnsinn. Aber gut, dass wir das jetzt einmal so aufgeschlüsselt haben, so dieses.
Aber es gibt eine Vorsorge.
Es gibt eine Vorsorge.
Also das ist, wie gesagt, im männlichen Fall, also mit Prostata und Bauchspeicheldrüse und so, was ich da angehe, muss ich da selbst organisieren. Ich finde das schon schön, dass man darauf achtet, dass es intensiver gemacht wird. Mhm. Und zwar nicht nur intensiver in der, ich sag mal, Häufigkeit. Es wird tatsächlich ja alle halbe Jahr irgendwie Sono gemacht und einmal im Jahr MRT. Sondern, dass man auch auf die Strahlenbelastung achtet und auch das MRT, was ja auch nicht schlechter ist von der Qualität der Aufnahme, dann auch nochmal ja darauf achtet, dass wirklich nichts da ist, ne?
Ja, also das MRT ist im Gegenteil, das ist die sensitivste Methode, die wir haben für die Brust und vor allen Dingen bei Frauen, die noch vor den Wechseljahren sind, wo das Brustdrüsengewebe auch noch aktiv ist. Und ja, das MRT ist sehr sensitiv, aber auch nicht besonders spezifisch. Das muss man dazu auch immer sagen. Das heißt, im MRT sieht man viel, aber vieles ist hinterher auch nichts. Und deshalb macht diese Untersuchung auch nur Sinn in einem Kollektiv, in dem die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas findet, höher ist. Denn wenn man im MRT etwas sieht, dann zieht das ja eine weitere Diagnostik nach sich. Dann muss eine Biopsie gemacht werden, vielleicht eine Operation, um das weiter abzuklären. Das heißt, man schadet den Patienten ja auch, vor allen Dingen, wenn hinterher nichts bei rauskommt. Und das Prinzip sollte ja immer sein, dass wir Patienten nicht schaden. Ja. Und deshalb muss man immer gucken, wo macht es Sinn, eine Untersuchung anzuwenden und wo nicht. Also die Indikationsstellung fürs MRT bei der Brust ist eben sehr klein gefasst und beinhaltet aber alle die Personen, die einen wirklich hohes Risiko haben, auch dass sie auch erkranken. Okay. Und vielleicht können wir da auch gleich anschließen, denn das MRT, die MRT-Untersuchung, die Früherkennung, die verhindert natürlich die Erkrankung nicht. Sie führt dazu, dass die Erkrankung früh festgestellt wird. Und auch das konnte man schon nachweisen. Also auch bei den Frauen, die in der intensivierten Früherkennung sind, sieht man geringere Tumorstadien, sieht man weniger Lymphknotenbefall. Aber die Erkrankung verhindert man nicht. Und das, was du ja gerade angesprochen hattest, Nils, ist das als Alternative, zumindest für Frauen mit einer BRCA1 oder 2 Mutation, auch prophylaktische Operationen angeboten werden können. Das bedeutet die Entfernung des gesamten Brustdrüsengewebes und die Entfernung der Eierstöcke. Und warum bietet man das an? Weil das Risiko zu erkranken eben so hoch ist. Für BRCA2, Lebenszeitrisiko bis zum 80. Lebensjahr zu erkranken, ungefähr 60%, BRCA1 bis 80%. Und dann kommt aber immer noch die Familienanamnese dazu und noch eben so individuelle Risikofaktoren. Das kann man auch ausrechnen. Da gibt es Tools, medizinische Tools dafür, das individuelle Risiko zu berechnen. Und dieses Risiko kann dann eben bei 80% auch liegen. Und insofern gibt es von den Personen, wir sagen ja ratsuchende Personen für jemanden, der eben nicht erkrankt ist, natürlich auch das Interesse, dieses Risiko irgendwie zu reduzieren. Und da können solche Operationen angeboten werden.
So eine Berechnung, wird die beim Gynäkologen auch tatsächlich durchgeführt oder geht man dann den Schritt schon weiter, inklusive Humangenetik, dass man alles einmal geprüft hat und dann eine Berechnung wo bei euch im Zentrum dann erst macht oder wo?
Genau, oder in allen Zentren, in allen Konsortialzentren, also vom familiären Brust- und Eierstockrisiko, die eben an den Universitäten angebunden sind. Es gibt Kooperationszentren, das heißt, es ist inzwischen auch flächendeckender, also man kann auch kleineren Orten, wo jetzt keine Universität ist, sich beraten und testen lassen. Die arbeiten dann mit der nächsten Universität zusammen. Und so hat man eben flächendeckend die Möglichkeit, auch beraten zu werden. Für den Einschluss in diese intensivierte Früherkennung, das läuft immer über die Universitäten, über das Zentrum. Das kann man dann nicht bei sich am Ort machen oder in einer kleineren Stadt, sondern dafür muss man dann einmal nach Hamburg oder Hannover oder wohin auch immer kommen für die Untersuchung. Und diese Berechnung, nach denen du gefragt hast, auch die finden bei dieser Beratung statt oder wenn dann so eine genetische Veränderung nachgewiesen wird. Und da gibt es eben solche Tools, wo alle diese Informationen einfließen. Da fließt die Familienanamnese rein, also alle Erkrankten in der Familie. Da fließt die festgestellte Genveränderung mit rein. Und da spielen aber auch eben so kleine Veränderungen wie zum Beispiel Anzahl der Kinder, wann hat die Menarche eingesetzt und so weiter. Also sprich diese Hormonbelastung, das fließt da alles mit rein. Und da kann ein individuelles Risiko berechnet werden.
Und wenn ich jetzt quasi mich zu dieser Personengruppe zähle, ich habe diese Berechnung dann durchführen lassen, es besteht ein gewisses Risiko, ich muss mir die Zeit nehmen, werde vielleicht auch gut beraten dann hoffentlich in der Zwischenzeit. Ich entscheide mich für eine prophylaktische Operation. Ich glaube, ich kenne die Antwort von meiner Frage, aber ist dann sämtliches Risiko gefeit mit solch einer Operation?
Es gibt eine deutliche Risikoreduktion, und zwar für die Erkrankung Eierstockkrebs, wenn man die Eierstöcke entfernt, um ungefähr 97%. Restrisiko, trotzdem zu erkranken. Und für die Brust ist das Risiko beziffert, so mit einer Risikoreduktion von 90-95%.
Okay, aber
das heißt,
ist ja Wahnsinn.
Es bleibt ein Restrisiko im einstelligen Bereich bei 3-5% Lebenszeitrisiko. Und dieses Risiko liegt deutlich unter dem Risiko jeder Frau aus der allgemeinen Bevölkerung. Denn da, du hast es vorhin gesagt, jede achte Frau erkrankt. Anders ausgedrückt ist das ein Lebenszeitrisiko von 11%. Und nach so einer prophylaktischen Operation ist eben dann dieses Lebenszeitrisiko eher im niedrigen einstelligen Bereich, 3-5%.
Und das ist ein großer Sprung, wenn du vorher die Wahrscheinlichkeit mit einer Keimermutation hattest und warst zwischen 60-80% oder so, dass du es bekommst. Das ist schon. Aber wir sind ja zwei Männer mit dir als Frau. Wir beide können das natürlich gar nicht so nachvollziehen, was dann für ein Struggle kommt. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, glaube ich, die Entscheidung zu treffen, Eierstöcke ja oder nein. Weil auch wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Kinder noch zeugen zu können, ja oder nein, das ist, glaube ich, eine große Belastung. Das A, dann kommt auch die hormonelle Belastung dazu. Aber Brustgewebe, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Man kann es ja entnehmen, man kann es wieder neu aufbauen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen in die Gedankenwelt. Also wir machen auch noch eine Folge mit einer Betroffenen. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen den Ablauf schildern, dass man da jetzt nicht einfach so unter das Messer kommt, sondern was hat man für Möglichkeiten und was hat man so einen Weg vor sich? Ne?
Was vielleicht in diesem Zusammenhang auch nochmal ganz wichtig ist, dass über das Konsortium auch eine psychologische Betreuung mit angeboten wird. Und zwar sofort, zu jedem Zeitpunkt. Also noch vor einer Testung, nach einer Testung, wenn das Ergebnis vorliegt oder wenn man sich mit den Fragen der prophylaktischen Operationen beschäftigt, zu jedem Zeitpunkt besteht die Möglichkeit, sich psychologisch beraten zu lassen. Das ist wirklich ein super Angebot, was viele Frauen auch annehmen. Die Entfernung der Eierstöcke, darüber hatten wir jetzt ja noch nicht gesprochen, das ist etwas, was nachweislich die Mortalität reduziert, denn Eierstockkrebs ist nicht vorzusorgen im Gegensatz zu Brustkrebs. Und da gab es viele große Studien, die man gemacht hat. Was man tatsächlich feststellen konnte, wenn man Frauen intensivierter überwacht hat, mit zum Beispiel Tumormarkerbestimmungen und regelmäßigen Ultraschalluntersuchungen, dass man die Erkrankung im Schnitt ein kleines bisschen früher erkennen konnte. Aber dieser Monat der früheren Erkennung hat sich nicht ausgewirkt darauf, diese Erkrankung dann tatsächlich auch irgendwie zu überleben oder eine bessere Prognose zu haben. Anders als bei Brustkrebs, wenn man Brustkrebs früh erkennt, sehr gut behandelbar, heilbar. Bei Eierstockkrebs ist eine Erkrankung, die eben nicht früh erkannt wird. Und auch wenn sie jetzt durch so eine intensivierte Sonographie eben ein klitzekleines bisschen früher erkannt wird, ist es immer noch ein fortgeschrittenes Stadium. Und es führt nicht dazu, dass die Prognose der Frauen besser ist. Und insofern gibt es tatsächlich für die Eierstöcke die Empfehlung der prophylaktischen Operation, weil wir keine Vorsorge als Alternative anbieten können, im Gegensatz zur Brust, wo letztendlich den Frauen beides angeboten wird und beides irgendwo auch äquivalent nebeneinander ist. Ne? Zu sagen, entweder ich nehme an der Vorsorge teil oder ich nehme so eine Operation in Anspruch. Für die Eierstöcke, die Operation, die macht man aber nicht bei der 25-jährigen Frau, die noch Kinderwunsch hat und auch ihre Hormone noch braucht, sondern abhängig von der Mutation ab dem 35. oder 40. Lebensjahr. Bei BRCA2 wäre es zwischen dem 40. und 45. Lebensjahr die Empfehlung. Bei BRCA1 zwischen dem 35. und 40. Lebensjahr. In jedem Fall nach abgeschlossener Familienplanung. Oder, und das ist die einzige Ausnahme, wenn es in der Familie bereits Personen gibt, die sehr früh an Brustkrebs erkrankt sind. Wenn man eine Familienangehörige hat, die mit 35 an Eierstockkrebs erkrankt ist, wenn man eine Familienangehörige hat, die mit 35 erkrankt ist, dann 5 Jahre vor der frühesten Erkrankung. Das wäre eine Ausnahme, wo man sagen würde, okay, hier und jemand möchte das, macht man auch früher diese Operation. Für alle, die nicht an Brustkrebs erkrankt sind und sich die Eierstöcke prophylaktisch entfernen lassen, denen kann man und sollte man hinterher unbedingt auch eine Hormonersatztherapie anbieten. Ja, die läuft dann bis zum natürlichen Eintreten in die Wechseljahre. Das ist so ungefähr mit 50 Jahren in Deutschland der Fall. Und so lange würde man diese Hormone aber substituieren, denn sonst gehen durch diesen Östrogenmangel nimmt man wieder andere Risiken, gesundheitliche Risiken. Und für die Brust ist es so, dass auch frühestens mit dem 25. Lebensjahr diese Operation angeboten werden kann, also alternativ zur Früherkennung oder auch wieder 5 Jahre vor der frühesten Erkrankung in der Familie. Und das sehen wir manchmal Frauen, die mit 25, 28 erkranken und wo dann zum Beispiel Schwestern kommen, die eben auch mit Anfang 20 tatsächlich auch nach so einer Operation fragen. Und diese Operation ist nicht ganz unproblematisch hinsichtlich der Rekonstruktion. Letztendlich besteht die Möglichkeit natürlich auch, die Brust nicht zu rekonstruieren, sondern Brust, Drüsengewebe und Haut zu entfernen und es flach zu lassen. Gibt es auch immer wieder Frauen, die sich dafür entscheiden. Aber es besteht natürlich die Möglichkeit der Rekonstruktion. Und dann sprechen wir von einer hautsparenden Mastektomie. Das heißt, die Haut wird belassen und es wird das Brustdrüsengewebe unten drunter entfernt. Und auch damit erreicht man eben diese Risikoreduktion, von der wir vorhin gesprochen haben. Und dann kann die Brust rekonstruiert werden, entweder mit Eigengewebe oder mit Silikonimplantaten. Das sind mal so die häufigsten Verfahren.
Okay. Wahnsinn, wenn ich mir wirklich vorstelle, in dieser Situation zu sein. Also wir haben ja im Grunde genommen so ein bisschen, wir saßen dann in unseren Räumen im Krankenhaus und haben quasi diese endgültige Diagnose im Stadium 4 erhalten. Aber prophylaktisch tätig werden zu müssen, das ist ja wirklich eine so wahnsinnige Entscheidung, die so viel mit einem macht, also psychologisch, das ist ja der Wahnsinn. Also ich habe per se noch nichts, aber ja, ich treffe jetzt für mein weiteres Leben Entscheidungen. Also ja, das finde ich super, dass wir das erstmal so erläutert haben, die Möglichkeiten, aber ich bin gerade da immer noch hängen geblieben, irgendwie gedanklich, was das mit den Frauen da machen muss.
Ja, deswegen, also ein großer Bärendienst war ja Angelina Jolie, wodurch auch die Mutation BRCA ein bisschen berühmter wurde oder mehr in den Mittelpunkt irgendwie gerückt wurde. Aber wir haben ja noch dann einen Gast, Sarah Kobs, die darüber berichtet und die Entscheidung selber auch entscheiden musste oder fällen musste. Also ich bin auch ganz gespannt, was sie uns darüber erzählt. Natürlich hat sie es gemacht, also ist dann eine klare Meinung, die sie dazu hat. Aber ich möchte sie auch nicht treffen. Also das ist eine Entscheidung, die lebensverändernd ist. Ne?
Mir ist gerade noch eine Frage so ein bisschen eingefallen, wo du gerade meintest, genau, in Deutschland sind die Wechseljahre mit 50 Jahren Eintrittsalter definiert und da kam so, erstmal wurde mir dann wieder bewusst, dass das auch alles irgendwie geregelt sein muss und gibt es denn aber grundsätzlich international, ohne jetzt auf diese ganz einzelnen Behandlungen einzugehen, aber gibt es andere Länder, die ganz andere Praktiken anwenden in dieser Prophylaxe? Ist Deutschland da State of the Art oder also wie steht man dann hier vor Ort da?
Also Deutschland ist da ganz weit vorne, ausnahmsweise mal. mit dem Konsortium für Familienbrust- und Eierstockkrebs. Das ist wirklich eine einmalige Sache, dass hier in Deutschland sehr früh und das Ganze aus von Köln aus sozusagen organisiert und mit aufgebaut, man angefangen hat, die Familien nachzuverfolgen, zu gucken, wo tritt Brustkrebs auf, wo tritt Eierstockkrebs aus, welche Genveränderungen liegen dort vor. Und die haben diese wissensgenerierende Versorgungsforschung auf den Weg gebracht. Und alle die Personen, die in den Konsortialzentren betreut werden, werden auch in ein Register mit aufgenommen. Die meisten jedenfalls, man kann das auch ablehnen. Und aus diesem Register werden kontinuierlich neue Informationen gezogen und das auch angepasst. Und auch diese Risikoberechnungsmodelle, die werden angepasst anhand dessen, was wir aus dieser Versorgungsforschung lernen. Und insofern hat Deutschland dort wirklich weltweit einen ganz großen Beitrag geleistet, wie eben Personen mit Genveränderungen auch versorgt werden können und wie hoch die eigentlichen Risiken sind. Ich kann es ehrlich gesagt für die anderen Länder nicht ganz genau sagen im Detail, wie die Früherkennung dort aufgebaut ist. In vielen Ländern gibt es das natürlich auch einfach gar nicht. Da werden auch Genuntersuchungen nicht gemacht. Letztendlich gibt es aber schon so eine Annäherung mit den MRT-Untersuchungen BRCA1, 2. Das ist völlig klar. Und das ist auch in Großbritannien oder USA dann.
Ja, für mich war es erstmal schön, dass du gesagt hast, in Deutschland ist es gut. Also das war für unsere Zuhörer, die ja meist im deutschsprachigen Raum sind, ist das schon ja, sehr, sehr gut. Klar, haben wir noch Österreich und Schweiz dazu, aber...
Ja, genau, die...
Aber hast du schon mal Deutschland abgehakt hast, da war ich eben schon froh, weil es könnte ja auch sein, manchmal hat man ja auch Gäste, wo die sagen, ja, ist bei uns gerade nicht so gut und ist woanders besser und so wie die Studienlandschaft und sowas. Ne?
Sehr gut und da können wir, ist unser Gesundheitssystem und die Struktur, die wir hier haben, wirklich super.
Wenn wir die Prävention angucken, dann hören wir ja tatsächlich noch jemanden, der was darüber erzählt, wie das Gefühl ist. Was mache ich dann, wenn es jetzt soweit ist? Also haken wir mal vererbten Brustkrebs oder ich sag mal Normalerkrankung, wie sagt, was sagt man dazu, wie ich den ohne irgendwelche
ohne vorbelastung, ohne genseitige
Vorbelastung bekomme? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin jetzt als Frau bei dir in der Klinik. Man entdeckt was, egal ob jetzt eine Mammographie, MRT oder Tastuntersuchung. Wie geht der Weg weiter? Also, kannst du vielleicht mal so einen Ablauf skizzieren?
Ja, also üblicherweise fällt der Frau ja irgendwas auf. Vielleicht hat sie was getastet, vielleicht hat die Frauenärztin was getastet. Und dann erfolgt eine Diagnostik, also eine weitere Abklärung dieses auffälligen Befundes. Und das üblicherweise mit Mammographie und Ultraschall. Und das kann jetzt an ganz unterschiedlichen Orten erfolgen. Entweder in der Mammographie-Screening, vielleicht macht die niedergelassene Frauenärztin das sogar auch selbst schon mal eine Biopsie, oder die Frauenärztin schickt in eine Radiologie und dort erfolgen dann diese Untersuchungen. Oder man wird direkt auch in ein Brustzentrum überwiesen, schon mit so einem Tastbefund, und die weitere Diagnostik läuft dort. Also das heißt, wir im Brustzentrum sehen sowohl Frauen, die diese Diagnostik extern schon hatten und dann schon kommen mit einer Diagnose, oder die Diagnostik läuft bei uns. Mhm. Was ganz klar ist, es sollte immer angestrebt werden, eine Biopsie zu entnehmen und nicht irgendwo rein zu operieren, also wo man nicht weiß, was das ist, sondern die Diagnostik beinhaltet eine Probeentnahme. Das passiert in Lokalanästhesie und unter sonografischer Kontrolle oder unter mammografischer Kontrolle. Und dann wird eine Probe oder meistens so drei kleine Zylinder mindestens aus dieser Veränderung entnommen und in die Pathologie geschickt. Und dann dauert es ein paar Tage und dann kriegt man vom Pathologen die Diagnose. Und das kann dann zum Beispiel ein Brustkrebs sein. Und dann hängt es sehr stark davon ab, was genau für ein Brustkrebs vorliegt. Denn da gibt es ganz unterschiedliche Formen von Brustkrebs. Und je nachdem, welche Tumorbiologie ganz genau vorliegt, wie groß der Tumor ist, was mit den Lymphknoten ist, erfolgt dann die weitere Therapie sehr individuell. Also das ist nicht so wie mit der Gießkanne, alle kriegen genau die gleiche Behandlung. Das war früher so. Da haben alle Frauen eine Chemotherapie bekommen. Zum Beispiel einer der Aspekte. Und das ist ja heute zum Glück nicht mehr der Fall, sondern die Therapie erfolgt sehr individuell.
Wenn das individuell sein muss oder kann, Gott sei Dank, dann müsste dir auch auffallen, wenn, ich sag mal, irgendwo anders eine Biopsie gemacht wurde und das Panel nicht voll ist. Also nicht nach allen Markern oder nach allen Spezifikationen von dem Tumor gesucht wurde. Dann besorgt ihr euch praktisch die Probe oder nehmt eine neue.
Genau, so würden wir das machen. Entweder bittet man die externe Pathologie nochmal, das entsprechend nachzubestimmen. Manchmal ist das schwieriger und dann besprechen wir das mit der Patientin und nehmen manchmal vielleicht einfach lieber nochmal eine Probe.
Da werben wir immer für. Diese, ich sag mal, Auswertung des Tumormaterials kann ja wirklich grundlegend über die Therapieform entscheiden, ne? So wie bei André und mir halt, ne?
Ja.
Okay, also das ist beim Brustkrebs auch genauso wie beim Lungenkrebs praktisch.
Ja, ähnlich, jedenfalls.
Ja, aber genauso meine ich Obacht. Obacht, was beim Pathologiebericht aufgeführt ist und was nicht. Das ja, ist halt genau. Das Wichtige, ne?
Mhm. Ja.
Ja. Also hat man auch verschiedene Formen. Man kann also auch eine Immuntherapie wählen, wenn man dann, ich sag mal, die besondere Spezifikation vom Tumor hat oder auch TKI. Oder was gibt's noch für Behandlungsformen?
Ja, Immuntherapien hast du gerade gesagt. Und das ist was tatsächlich relativ neu ist und Einzug in die Behandlung des frühen Brustkrebses bekommen hat. Also wir sprechen vom frühen Brustkrebs in der Situation, wenn die Erkrankung eben früh erkannt ist und heilbar ist, man einen kurativen, heilbaren Therapieansatz hat oder eben das fortgeschrittene Mammakarzinom, die Bezeichnung für Brustkrebs, und einer palliativen Therapie. Und da hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan und es überschlägt sich letztendlich an neuen Therapieoptionen und Möglichkeiten. Und die Immuntherapie hat auch Einzug in die Behandlung des Brustkrebses gefunden. Und ich war ja gerade beim ESMO, da hatten wir ja auch einmal Kontakt und da haben wir gesehen, dass sich das tatsächlich auch auf das Überleben niederschlägt. Das heißt, Frauen, die mit einem triple-negativen Mammakarzinom behandelt werden und Immuntherapien bekommen, wenn bestimmte Risikokonstellationen vorliegen, sich tatsächlich auch das Gesamtüberleben verbessert durch den Einsatz dieser Immuntherapien. Das ist so eine Errungenschaft neben aber auch noch vielen anderen in der Behandlung des Brustkrebses.
Ist denn eine Chemotherapie immer noch das Gros, also die meisten Patientinnen? Also ist das jetzt selten, dass was anderes gewählt wird oder ist es einfach noch so, ja, dass ich keine Ahnung, wie viel Prozent jetzt, aber 3/4 trotzdem immer noch eine Chemotherapie machen?
Nee, zum Glück ist es nicht mehr so, sondern eigentlich braucht ein kleinerer Teil der Frauen eine Chemotherapie. Denn wenn früh erkannt, braucht man eben häufig gar keine Chemotherapie, außer es liegen ganz eben so aggressivere Tumore vor, so wie gerade gesagt, das triple-negative Karzinom. Und da fehlen auf den Karzinomzellen die Hormonrezeptoren. Deshalb heißt der triple-negativ, weil kein Östrogen, kein Progesteron und kein HER2 auf der Oberfläche ist.
Kein Angriffspunkt für.
Genau, damit fehlen die Angriffspunkte und insofern ist das immer noch der Subtyp, bei dem man eigentlich um eine Chemotherapie nicht drumherum kommt. Und hier hat man jetzt die Immuntherapien hinzugenommen und hat damit noch eine höhere Effektivität. Das heißt, in der Konstellation braucht man eine Chemotherapie. In ganz, ganz vielen, erfreulicherweise ganz vielen Tumor- oder Subtypen ist keine Chemotherapie notwendig.
Ja, das ist
und dann sind Operationen, Bestrahlung und so eine Antihormontherapie, sagen wir mal, damit ist die Behandlung dann abgeschlossen.
Das ist quasi dann aber das Grundumpaket, würde ich auch schon sagen. Also das sind drei Seiten, also tatsächlich die OP, Chemo und dann den Versuch dann der Immuntherapie noch. Gut, dass man die Möglichkeiten hat, auf jeden Fall, aber es sind ja auch alle Pfeiler schon mal aus dem Köcher geholt, würde ich sagen. Also ja. Ja, auch schön, dass man da noch auch was erreichen kann.
Ja, wollte ich gerade sagen, aber wenn du den Pathologiebericht nicht vollständig hast, dann fehlt dir vielleicht irgendein Pfeil, den du vielleicht dann nutzen könntest. Ne? Das ist ja das, was ich vorhin.
Und jetzt haben wir ja über BRCA1 und 2 Mutationsträgerinnen gesprochen, ja auch für die Früherkennung. Und wenn man jetzt im Rahmen so einer Erkrankung dann eben auch feststellt, dass so eine Genveränderung vorliegt. Und das hatte ich ja vorhin eingangs mal gesagt, dass das eben auch eines der Kriterien ist, wenn so eine triple-negative Brustkrebserkrankung vorliegt, dass man sich einer humangenetischen Beratung und Testung unterziehen kann. Mhm. Und wenn dann so eine Genveränderung vorliegt, hat man auch die Möglichkeit, zum Beispiel PARPEMA, das ist ja in vorigen Folgen auch schon mal genannt worden, dass die hier zum Einsatz kommen. Aktuell noch in einer Situation, wenn das Risiko hoch ist, nach einer Chemotherapie gibt man die dann tatsächlich nochmal dazu. Letztendlich laufen aber auch Studien, in denen der Einsatz von diesen PARP-Hämmern auch schon früher und vielleicht auch als Alternative zu einer Chemotherapie bei Personen, bei denen so eine Genveränderung vorliegt, eingesetzt werden kann. Aber das aktuell nur in Studien.
Ja, aber gut zu hören. Also das macht uns ja mal Mut, André und mir. Absolut. Wenn wir dann hören, es geht wirklich voran, als du vorhin auch sagtest, ja, Schlag auf Schlag kommt was Neues. Dann denkt man so als ja palliativer Patient die ganze Zeit, ja, gerne mehr und gerne schneller, ne? Also man freut sich über die Entwicklung.
Lernen wir auch von den unterschiedlichen Tumorentitäten und wir sehen eben immer mehr, dass die Therapien sich auch über die einzelnen Tumorentitäten ausbreiten und den Einsatz auch in anderen Entitäten finden.
Ja, genau. Der HR2 oder wie gesagt.
Genau, ja, auch in der beim metastasierten Brustkrebs eben Standard und auch die Antikörperwirkstoffkonjugate, die ADCs, auch eine neue Substanzklasse, hat auch Einzug ins metastasierte Mammakarzinom gefunden, aber tatsächlich auch in Studien im Einsatz beim frühen Brustkrebs.
Schön, dass du, ja, ich sag auch da berichtest, dass ihr auf dem aktuellen Stand seid. Genau, wir hatten Kontakt, wo du beim ESMO warst. Ich hatte vorhin fälschlicherweise ASCO mal zu dir gesagt, als wir im Vorgespräch, genau, das ist der amerikanische Kongress und ESMO ist der europäische. Ich glaube, in Barcelona warst dieses Jahr, ne?
Ja, und groß ist das auch da. Also 35.000 Menschen, die sich irgendwie mit Onkologie beschäftigen, das ist schon sehr beeindruckend.
Ja, ja, und nicht nur, das wollte ich gerade, nicht nur Brustkrebs, sondern Lunge, Leber, Darm, alles.
Alles. Und was alles ganz ist toll ist, ist einfach, und das ist ja das, was ihr letztendlich auch macht, ist der Einfluss von Patienten, PatientinnenvertreterInnen. Das ist auch eine große Entwicklung der letzten Jahre und einfach nicht mehr wegzudenken, dass Patienten, Patientinnen eben auch mitentscheiden, mit ins Boot geholt werden.
Ja, der informierte Patient lebt länger, das ist so. Ja. Das kennen wir ganz gut. Und ich glaube, wenn ich jetzt die ganzen Therapieoptionen im Brustkrebssegment quasi in der Entität da gehört habe, dann ist das genauso. Und auch wenn die Gynäkologin darüber Bescheid wissen sollte. Am besten weiß man vorher schon mal Bescheid, dass es diese und jene Möglichkeiten gäbe, weil in der Familie vielleicht da was angefallen ist und man macht sich dann einen eigenen Reim und kann aktiv darauf zugehen, auf die Leute. Denn ja, wie gesagt, ich glaube, Information hilft und rettet vielleicht Leben oder verlängert es mindestens.
Ja, also wenn ich mir eine Zweitmeinung hole, dann auf jeden Fall in so einem Konsortium für Brust- und Eierstockkrebs. Ja. Und nicht die Zweitmeinung dann, ich sag mal, wieder irgendwo beim niedergelassenen Arzt oder sowas, wo ich dann vielleicht nicht ausgiebig beraten werde, sondern wenn, dann gehe ich schon dann zum Zentrum. Da muss ich halt mal, wie du schon sagtest vorhin, Lisa, muss ich mal nach Hamburg, mal nach Hannover fahren. Ist es denn so, ne?
Ja. Was besonders hängen geblieben ist bei mir, glaube ich, diese psychologische Betreuung, die scheinbar wirklich in diesem ganzen Segment schon mehr Einzug gehalten hat, gefühlt als bei uns. Ich weiß, dass das steht bei uns in der Leitlinie auch, dass wir hätten nach so einer Diagnose gut von einer Psychoonkologin betreut werden sollen. Bei mir waren die schon im Feierabend, bei dir auch.
Wochenende, ja.
in so einer prophylaktischen Situation ist es auch jetzt vielleicht nicht so punktuell, sondern ein bisschen mehr vorbereitet. Aber trotzdem, dass man schon so früh ansetzt, das finde ich klasse und sicherlich ein Vorbild vielleicht dann auch für andere Bereiche.
Ja. Also das glaube ich auch. Und ja, was mir auch so, ich sag mal, gefallen hat, dass ihr beratet, psychologische Betreuung, aber auch tatsächlich auf dem neuesten Stand, was ich eben schon sagte. Und ich sag mal, durch unseren Podcast, hast du eben schon angesprochen, bewegen sich viele Patienten zur Zweitmeinung und sagen, okay, ja, das hatte ich gar nicht, das hat mein Arzt gar nicht gesagt, dass es sowas gibt. Und ja, deswegen habe ich auch André kennengelernt. Das war tatsächlich auch durch den Podcast. Ich bin sehr, sehr froh, dass sich Patienten auch dann super vernetzen. Wir kriegen auch viele Zuschriften, Lisa, wo wir natürlich, weil wir keine Ärzte sind, natürlich André und ich auch nur sagen, geh mal dahin, geh mal dahin. Ne? Ruf Lisa an, wir haben keine Ahnung, so eine Art. Wir bekommen aber viele Zuschriften, dass Brustkrebspatientinnen mit dieser Antihormontherapie nicht so gut zurechtkommen, viele Nebenwirkungen haben. Gibt es da dann irgendwas Neues? Also gibt es irgendwelche Hormontherapien mit weniger Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal so plump als Mann? Wir kriegen ja immer nur die Zuschriften und mir fällt das schon auf.
Das ist total interessant, dass ihr auch dazu Zuschriften bekommt. Denn
ja, Krebs ist Krebs, ne? Also ja, für die meisten Zuhörer.
Zu dieser Fragestellung. Das ist ein Thema, ein großes Thema, wie ihr dann auch hier schon mitbekommen habt. Denn der Östrogenmangel ist ein großes Problem für Frauen. Kann die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Und das reduziert die Compliance, also die Therapietreue, die Tabletten einzunehmen. Und wir wissen aber, dass der Effekt groß ist dieser Therapie. Mhm. Und vor allen Dingen ist der nach hinten raus groß. Wenn man sich den Effekt kurzfristig anguckt, ist der gar nicht so sehr da. Aber wir sehen, dass nach hinten raus, also auch 10, 15, 20 Jahre nach der Erkrankung, macht es einen Effekt, ob Frauen diese Antihormontherapie eingenommen haben oder nicht. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber diese Antihormontherapie, die müssen Frauen für mindestens 5 Jahre, oder was heißt müssen, sollen sie, die Empfehlung ist, sollen sie für 5 Jahre oder zum Teil auch für bis zu 10 Jahre einnehmen.
Okay, das ist eine lange Zeit, wenn man dann mit Nebenwirkungen leben muss.
Das ist eine wirklich lange Zeit und die Krebsdiagnose rückt ja im besten Fall dann auch mit der Zeit so ein bisschen in den Hintergrund und dann rücken die Nebenwirkungen in den Vordergrund und dann gibt es schon auch eine gewisse Anzahl an Frauen, die diese Therapie nicht durchhält. Mhm. Und das
wirkt sich hinten raus dann entsprechend wieder aus.
Auswirken meinst du, Lisa, Rezidiv, Rückfall?
Genau. Okay. Ja, und wir haben das auch auf dem ESPO eine ganz schöne Auswertung aus Frankreich gesehen, wo man retrospektiv sich Daten von 120.000 Frauen angeguckt hat und geguckt hat, wie hoch die Therapietreue zu dieser Antihormontherapie war. Und die war eben unterschiedlich und dann hat man geguckt, wie die Prognose war. Und bei den Frauen, die die Therapie häufiger oder frühzeitig beendet haben, die hatten letztendlich auch eine schlechtere Prognose. Nur wie können wir die Therapietreue erhöhen? Ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Es gibt letztendlich ganz unterschiedliche Nebenwirkungen, die dort auftreten können. Das kann Schlafmangel sein, das können Hitzewallungen sein, es sind vor allem Gelenkbeschwerden. Das können aber auch Depressionen sein, depressive Verstimmung bis hin eben zur manifesten Depression, die durch diese Medikation auftreten können. Es gibt für, je nachdem, welche Nebenwirkung auftritt, gibt es zum Beispiel Akupunktur, die helfen kann. Es können aber auch so kognitive Entspannungsübungen zum Beispiel diese Beschwerden reduzieren. Sport ganz unbedingt als zur Reduktion von Beschwerden. Aber ganz klar, es gibt eben nichts, wo man sagen kann, das macht man und dann ist es alles gut.
Ist weg.
Und alle Beschwerden sind weg. Ja, sondern muss eben gucken, was kann man gegen Hitzewallungen machen oder ist es vielleicht jemand, der mehr unter Schlafstörungen leidet. Da gibt es auch mal medikamentöse Dinge, die man geben kann. Aber genau, es gibt nicht und eine Pille, die man einwirft und dann sind alle diese Nebenwirkungen weg. Sondern es ist.
Das begleitet uns alle tatsächlich, dieses Nebenwirkungsmanagement. Jeder auf seine individuelle Art und Weise, aber dann doch irgendwie gleich. Also, das ist schon ein großes Thema.
Aber
das
noch
ist
mal zurück,
ein großes Thema, ja.
Nochmal zurück, Lisa, zu der Frage: Es gibt aber jetzt nicht seit 2 Jahren ein neues Medikament, was dann weniger Nebenwirkungen hat, sondern eine kleinere Menge an Hormonen oder wie ich mir das auch vorstellen mag. Dass du sagst, da gibt es jetzt was Neues, probier das mal aus oder so. Hast du da überhaupt eine Varianz?
Ja, es gibt jetzt ein neues Produkt, was auf dem Markt ist, was eine Zulassung bekommen hat. Das ist aber nicht bei Frauen getestet, die an Brustkrebs erkrankt sind. Und dieses Medikament, das heißt Fezolinetant, kann so vasomotorische Symptome, also Hitzewallung und Nachtschweiß, reduzieren. Und das aber eben insbesondere bei Frauen, die jetzt einfach so in die Wechseljahre kommen, bei denen kein Brustkrebs vorliegt. Und es ist, die meisten Medikamente, die man in dieser Situation einsetzt, sind Medikamente, die Hormone beinhalten. Und die verbieten sich bei Frauen, die an Brustkrebs im Vorfeld erkrankt sind. Und dieses Medikament ist eben eine hormonfreie Variante. Und ich weiß auch, dass sie eingesetzt wird. Letztendlich gibt es aber eben keine Daten jetzt konkret auch zum Einsatz bei Brustkrebserkrankungen.
Da wird man in ein paar Jahren schlauer sein wahrscheinlich. Mhm. Okay. Das kennen wir auch aus unseren Bereichen, dass wir leider noch keine finalen Ergebnisse haben. Aber laufen denn dort dann Studien aktuell zu der parallelen Einnahme?
Nein, oder es wird nur Real-World-Daten geben. Man wird es nicht in der Studie kontrollieren.
Okay. Also auch da hat man vielleicht Glück, an einem Universitätsklinikum jemanden zu finden, der da den Einsatz dann, ich sag mal, ja, befürwortet, sag ich mal so. Mhm. Was haben wir noch, André? Was hatten wir als Themen?
Ich glaube, wir haben die Welt schon umrundet, würde aber tatsächlich Lisa nochmal das Wort geben wollen, falls sie als Fachfrau noch irgendwas hat, was wir vergessen haben.
Genau. Ja, wir haben gar nicht über Männer gesprochen.
Stimmt,
das ist ja nicht
immer mein Hauptthema. Weil wir haben
gar nicht über Männer gesprochen und Brustkrebs.
Ja, Lisa, weil ich war nämlich tatsächlich in Münster und habe mich dann in die Gynäkologie gesetzt. Das kam durch meine Onkologin, die ja in Georgsmeinhütte ist, also eine meiner Onkologinnen. Ja, und die hat mich dann genau in eigentlich die Frauensprechstunde geschickt. Und bitte korrigiere mich, aber das ist so, dass die Vorsorge für Männer beim Frauenarzt gemacht wird, ne?
Ja, wobei es ja gar keine Empfehlung zur Vorsorge gibt für Brustkrebs, tatsächlich.
Für Männer.
Ja. Für Männer.
Bei mir war es nur wegen dem BRCA.
Ja, aber auch da ist es, sagen wir mal, es ist nicht so, dass man sagt, es gibt jetzt irgendwie ein Vorsorgeprogramm oder Männer sollten regelmäßig ein Ultraschall oder so etwas bekommen, sondern.
Aber sollten wir denn regelmäßig unsere Brüste testen, abtasten?
Ja, also zumindest jemand mit einer BRCA2-Mutation. Da ist das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, liegt so bei 6-8% Lebenszeitrisiko. Bei Männern sonst in der allgemeinen Bevölkerung ist das bei 0,1%. Also viel höher.
Viel, viel höher, ja.
Viel, viel höher als bei Männern ohne Veränderungen im BRCA2-Gen. Aber im Vergleich zu Frauen mit einer BRCA2-Mutation viel, viel niedriger und auch im Vergleich zu Frauen aus der allgemeinen Bevölkerung hat mir gesagt 11% und bei Männern dann 6-8%, also auch geringer als für Frauen aus der allgemeinen Bevölkerung an Brustkrebs zu erkranken. Und es gibt eben keine Vorsorgestruktur bei dieser Risikoerhöhung. Das, was man empfiehlt Männern mit einer BRCA2-Veränderung, ist eine regelmäßige Tastuntersuchung. Und da muss man auch sagen, dass man das bei Männern natürlich einfach viel leichter ertastet, wenn da ein Knoten entsteht, als bei einer Frau, die vielleicht eine große Brust hat und der Knoten in der Mitte der Brust ist, der sich einer Tastuntersuchung vollständig entzieht. Und das ist eben bei der flachen Brustwand natürlich viel leichter auch zu ertasten.
Und wie sehe denn eine Therapie bei einem Mann aus?
Analog zur Frau.
Okay, tatsächlich.
Analog zu der Behandlung der Frau. Das, was bei Männern eben häufiger das Problem ist, ist, dass Brustkrebs später erkannt wird, in einem späteren Stadium, weil einer Veränderung, wenn man nicht weiß, dass man eine BRCA2-Mutation zum Beispiel trägt, häufig erstmal keine besondere Bedeutung zugemessen wird. Und wir hatten vorher mal so über Vorsorge gesprochen. Frauen gehen regelmäßig zum Gynäkologen, die Brustkrebsvorsorge, aber auch für Gebärmutterhalskrebsvorsorge. Und das ist ja bei Männern nicht so der Fall. Und man weiß das ja auch ganz gut, dass so die Teilnahme an Früh- und Vorsorgemaßnahmen von Männern eben weniger in Anspruch genommen wird als von Frauen. Und wenn also so eine Veränderung auftritt, dann vielleicht wird das erstmal nicht richtig wahrgenommen und nicht ernst genommen. Und es kann auch sein, dass vielleicht auch ein niedergelassener Arzt, der dann an erster Stelle konsultiert wird, das vielleicht auch nicht so ernst nimmt. Und dann gibt es eine Verzögerung der Diagnose. Das ist eigentlich das Problem.
Wie oft laufen die einzelnen Ärzte dann Männern über den Weg, die dann halt im Grunde genommen genau so eine Variante und so ein Risiko in sich tragen? Das ist wahrscheinlich jeder 10. Arzt vielleicht einmal in seinem Leben.
Genau, es ist sehr selten. Von allen Männern sind es eben nur 0,1%. Und wenn man sich jetzt alle Brustkrebserkrankungen anguckt, dann ist es 1%. Also du hattest vorhin die 70.000 genannt, die 70.000 Neuerkrankungen. Und bei Männern sind es dann eben 700 Neuerkrankungen im Vergleich dazu.
Ja. Das ist natürlich verschwindend gering
fast. Auf Deutschland gesehen.
Aber schon mehr, als ich dachte.
Genau. Und es passiert, und das ist tatsächlich mir ja nie bewusst gewesen, dass Männer tatsächlich auch an Brustkrebs erkranken können und dass tatsächlich die Therapie und Prophylaxe auch
nicht vorhanden ist.
Ja. Doch, die Therapie dann ja schon, die Vorsorge, gibt es nicht. Also die Aufklärung gibt es auch gar nicht. Jetzt wissen wir davon, aber auch nur, weil wir beide jetzt sowieso betroffen sind. Eigentlich schade tatsächlich, dass es auch, wenn es nur so wenig Leute oder so wenig Männer betrifft, dass trotzdem nicht darüber gesprochen wird. Aber gut zu wissen, dass man dann zumindest in der Netz aufgefangen wird, was dann offiziell und gut funktioniert.
Ja. Und Netz ist auch nochmal ein Stichwort. Also auch bei den Männern hatten sich Selbsthilfegruppen bei den Patienten entwickelt. Und es gibt eben auch das Netzwerk für Männer mit Brustkrebs. Und das ist einfach toll, dass dort Patienten auch ein Ohr finden, eine Plattform finden und wissen, dass sie nicht alleine sind.
Selbsthilfe oder generell Austausch zwischen Patienten, das ist eines der Hauptthemen, würde ich sagen, eines der wichtigsten Sachen. Ja,
ich glaube, wir hätten nicht ansatzweise unser Wissen, wenn wir uns nicht austauschen würden. Ja. Das ist
Das ist eben vielleicht bei Brustkrebs, da sind wir, glaube ich, es ist eine Erkrankung, die dort Vorreiter ist auf dem Gebiet. Ja, im Vergleich jetzt auch zum Lungenkrebs. Es ist einmal, weil es eine sehr häufige Erkrankung ist, weil Frauen betroffen sind, vielleicht auch ein Aspekt. Und da sind die Selbsthilfegruppen und die Netzwerke wirklich wahnsinnig gut organisiert. Ich habe vorhin schon gesagt, der Einfluss der PatientenvertreterInnen ist auch bei Studien wirklich da. Und konkret für Personen mit einer Genveränderung gibt es das BRCA-Netzwerk. Das kennt ihr wahrscheinlich ja auch. Genau. Mal angefangen für Personen, bei denen eine BRCA1 und 2 Mutation vorliegt, und das hat sich letztendlich ja ausgeweitet in ein Netzwerk, was für alle Personen, bei denen eine Genveränderung vorliegt, offen ist, wo es Beratungsmöglichkeiten gibt, Informationsmöglichkeiten, man netzwerken kann und viel Option hat, sich auszutauschen und Informationen zu bekommen.
Und auch ich zahle 5 € im Jahr oder so, also auch keine große Hürde, sich da als Mitglied einzutragen. Auf jeden Fall gibt es viele Informationen und man ist nicht allein. Das ist ja das, glaube ich, was du so sagen wolltest, Lisa. Ne? Man hat so viele Anlaufstellen und ich hoffe auch, dass diese Folge vielen geholfen hat, diese Anlaufstellen zu finden.
Die Therapieoptionen zu erfahren, die Wege dorthin.
Ja.
Ich bin schlauer als vorher. Das ist sehr gut.
Ich auch. Gut. Vielen Dank, Lisa.
Ja, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht mit euch.
Wollte gerade sagen, hast du ein paar Worte, die du noch an die Zuhörer richten möchtest, oder denkst du auch, wir haben alles für die erste Folge mit dir erstmal alles abgedeckt?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben ganz viel abgedeckt. Wichtig ist, sich zu informieren, Früherkennung in Anspruch zu nehmen und einfach einen Kontakt mit seinen Ärzten zu haben, nachzufragen, ganz wichtig.
Prävention und auch, was du nochmal den kleinen mahnenden Finger mit der Hormonersatztherapie war, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das jetzt auch schwarz auf weiß hat. Ne? Ja, vielen Dank, Lisa.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles
klar. War sehr schön.
Ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.